Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maul halten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Wie schon in unserer letzten Sendung sind wir heute wieder lokal unterwegs. Jetzt, am Ende der Sommerferien, sind wir auf der Suche nach Plätzen mit Bewegungsangeboten für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Bewegung ist nicht nur förderlich für die Gesundheit, sondern bringt auch Spaß und Wohlgefühl. Das war ein Grund für uns, einer Yoga-Gruppe im Bavaria-Park einen Besuch abzustatten. In Neuhausen unternehmen wir einen Spaziergang zu interessanten Orten, die wir näher kennenlernen wollen. Und wir sind, diesmal im Münchner Osten, zu Gast bei einem Naturseminar. Nur die Kolumne von Xaver Stich, die wir hier eigentlich regelmäßig ausstrahlen, muss leider ausfallen. Es ist kein Platz für sie in den kommenden 57 Minuten. Xaver Stich ist zwar nun sauer, aber er wird in unserer nächsten Sendung wieder dabei sein. Wir starten also mit einem Spaziergang durchs Westend. Verabredet sind wir mit Florian Kraus, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Schwanthaler Höh. Unser Treffpunkt ist die Schnecke, ein Kunstwerk, das perfekt zum gegenüberliegenden Verkehrsmuseum passt und mutige Kinder und Jugendliche immer wieder zum Bouldern animiert. Unser erstes Ziel ist der Bavaria-Park.
Es war ja schon ziemlich was ganz Neues fürs Westend, dass der Bavaria-Park geöffnet worden ist, also zum Westend hin. Es ist ja nicht immer so gewesen.
Ja, ich kenne ihn leider nur geöffnet, weil ich erst 2010 ins Westend gezogen bin. Dass der früher Teil des Messegeländes war und eingezäunt ist, ist eigentlich richtig schade. Vor allem, weil der Bavaria-Park ja mit eine grüne Lunge im Westend ist. Und das Westend braucht Plätze, wo man sich einfach aufhalten kann und ein bisschen die Natur genießen kann. Und deshalb ist der Bavaria-Park ganz wichtig und für die Öffentlichkeit wahnsinnig wichtig.
Wie steht der Bavaria-Park bzw. wie steht das Westend eigentlich da im Vergleich zu anderen Stadtvierteln? Heißt ja immer wahnsinnig verdichtet, unheimlich viele Menschen auf knappem Raum. Aber es gibt ja sowas wie eine grüne Lunge, wie Sie gerade sagen. Also wie sieht man das im Vergleich zu anderen Stadtvierteln?
Das Westend ist das zweitdichtest bebauteste Stadtviertel in München. Ich glaube, Schwabing-West ist noch ein bisschen dichter bebaut. Aber die haben natürlich mit dem Luitpoldpark auch eine sehr große Grünfläche. Und deshalb ist es da nochmal ein bisschen anders. Im Westen gibt es halt wirklich auch in den Straßen relativ wenig Bäume. Wenn man sich die Schwanthaler Straße im Westen anschaut, da gibt es keinen einzigen Baum. Und deshalb ist es halt wichtig, dass es einfach ein bisschen Grün gibt.
Die große Wiese ist jetzt ziemlich leer, aber das liegt also wirklich an der Mittagshitze. Vormittags ist da viel los mit Fußballern, auch unter der Woche mit Yoga-Gruppen, mit spielenden Kindern. Jetzt sind wir so im Schatten eingetaucht. Was würden Sie sich denn als stellvertretender Vorsitzender vom Bezirksausschuss, Schwanthaler Höhe heißt es offiziell, so wünschen, was sich jetzt auch an Bewegungsangeboten noch verbessern könnte?
Also es sollte halt auf jeden Fall für alle Altersgruppen Angebote geben. Und da berichten immer Eltern von älteren Kindern bzw. jungen Jugendlichen, dass es halt so für die Altersklasse 8 bis 12 relativ wenig Angebote gibt. Und da wäre es wichtig, dass es hier nochmal mehr Angebote gibt, dass die halt nicht in den Wohnungen sich langweilen oder vor Handy und Computer versauern, sondern rauskommen und sich auch bewegen können.
Mir fällt ja auf, als jemand, der jetzt seit knapp 35 Jahren im Westend lebt, dass man auf den Straßen sehr wenig Kinder und Jugendliche fahrradfahrend sieht. An was wird es wohl liegen?
Ich glaube, dass es an dem zunehmenden Verkehr liegt und dass es halt ein Risiko ist, wenn Kinder am Bürgersteig fahren und dann ständig aufpassen müssen, wenn sie über die Straße fahren und deshalb die meisten Eltern zurückhaltend sind, dass sie die Kinder im unmittelbaren Stadtviertel fahren lassen, sondern dann eher auf den Messeplatz ausweichen oder auf den Schneckenplatz oder hinten auf den Bahndeckel ausweichen.
gibt ja eine Fahrradstraße oder mehrere Fahrradstraßen auch im Westend, wie zum Beispiel die Gullierstraße, wo aber jetzt ja gerade bei Bürgerversammlungen immer wieder geklagt wird, dass da doch schnell gefahren wird, also auch wenn es eine Fahrradstraße ist.
Na, wenn sich die Stadtverwaltung dazu durchringen könnte, dass das eine echte Fahrradstraße wird, könnte man den motorisierten Verkehr natürlich weiter reduzieren. Ich war vor ein paar Monaten in Berlin und war ganz überrascht, als ich mit dem Auto plötzlich in der echten Fahrradstraße war, wo der motorisierte Verkehr gar nicht zugelassen war, weil ich sowas aus München gar nicht kannte. Wenn man das hier auch einführen würde, dann wird sicher weniger Autoverkehr in den Fahrradstraßen sein. Ja, wir haben hier die klassischen Nutzerkonflikte in einem eng bebauten Stadtviertel. Als Fußgänger ist es ja hier so, dass die Bürgersteige schon relativ stark zugeparkt sind. Als Fahrradfahrer in den Einbahnstraßen, dass die Autos auch auf den Bürgersteigen parken und dadurch, wenn man als Fahrradfahrer gegen die Einbahnstraße fährt, zu riskanten Ausweichmanövern gezwungen wird. Da wäre es eigentlich ganz sinnvoll, wenn man die einzelnen Verkehre ein bisschen trennt und also die Fahrradstraßen fördert, vielleicht sogar mal über eine Fußgängerzone nachdenkt und den Autoverkehr halt so gut es geht aus dem Viertel rausbringt.
Wir kommen auf unserem Spaziergang am Hauptquartier des Vereins Bund kickt gut vorbei, das wir in unserer Sendung vor ein paar Jahren schon einmal besucht haben. Bund kickt gut organisiert in München interkulturellen Straßenfußball und hat sich, so ist es auf der Website nachzulesen, zum Ziel gesetzt, jungen Menschen verschiedener kultureller und nationaler Herkunft eine sinnvolle und gesunde Freizeitbeschäftigung zu geben und Möglichkeiten von sozialem und kulturellem Lernen zu eröffnen. Dass wir hier Akteure des Projekts treffen, war nicht geplant und deshalb eine schöne Überraschung.
Jetzt sind wir hier bei Bund kickt gut. Das hier ist Florian Kraus, er ist Hallo. Stellvertretender Vorsitzender vom Bezirksausschuss. Das ist der Rüdiger Heid, der Initiator und Gründer von Bund kickt gut. Jetzt im Moment, mitten im Hochsommer, läuft jetzt in München noch was bei euch?
Es lief gerade was bei uns. Ne? Wir haben jetzt gerade 10 Tage lang unser Sommercamp hinter uns. Das haben wir dieses Jahr im Bayerischen Wald gemacht. Ja, da waren wir jetzt bis zum 11. Dann war jetzt eine Woche ein bisschen ruhigere Phase und jetzt müssen wir schon wieder ins Planen für die neue Saison laufen lassen. Also es läuft jetzt gerade nichts ganz Aktives, außer 3-4 Trainingseinheiten in verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen, vor allem in der Bayernkaserne. Und das ist jetzt gerade schon noch im Angesagt, aber die Vorbereitung ab September, da geht es dann wieder los mit der Liga am 5. und dann am 8. und am 9. September auf dem Corso Leopold. Werden wir wieder mit Chord und mit Bühne vertreten sein, mit Mädchenturnieren vor allem und diesmal in der Kooperation mit Bayern München, die einen Stand oder einen Aktivitätsraum dann eben direkt neben unserem Bereich haben und einen Haufen Meetings, die jetzt halt erstmal für die Jahresplanung und für die Winterliga-Planung dann eben anstehen. Das ist das, was jetzt kommt gerade.
Wir waren ja vor 3 Jahren mal Gast bei euch mit dem Sebastian zusammen von Radio LoRa. Ja, und es hat ja in der Zwischenzeit wieder einiges getan, also auch im Sinne von Ausweitung von Bund kickt gut und Internationalisierung. Ja. Ja. Kannst du da kurz noch was erzählen dazu?
Oh. Ja, also es nimmt kein Ende. Ne? Wir haben uns gerade eben über die westafrikanische Ausbreitung von Bund kickt gut unterhalten. Also jetzt gerade am Wochenende haben sie das Turnier in Togo verschoben auf nächstes Wochenende. Also das ist unser, sag mal, im Moment gerade weitest entfernt. An der Standort. Lomé und Sokolé, da gibt es eigentlich jeden Monat jeweils ein Turnier, einen Spieltag in der Qualifikation zur Champions League und da läuft dann eben auch gleichzeitig so ein bisschen Sensibilisierung, Vorbereitung auf das, was wichtig ist im Leben. Die Jugendlichen sollen auch dort selbst die Macher sein, das ist ja das Prinzip von Bund kickt gut. Ihr seid die Macher, Partizipation. Ihr wisst am besten, was eigentlich das Richtige und das Wichtige für euch ist. Und dann sind genügend Expertisen und erfahrene Leute dabei, ne, die dann eben auch dann die Vorbilder für die Kleinen sein können. Was wir gerade eben auch gesagt haben, was produziert, was macht eigentlich Bund kickt gut, ne? Was tun wir? Wir produzieren Vorbilder. Das ist immer das, was wir gerne. Oh, Jakob! Aha, da kommt der nächste Vorbild.
Hallo. Servus.
Servus.
Jakob. Und international? Also
international, ja, in dem Fall, dass wir halt natürlich immer auch unsere Ausbreitungen, zunächst mal national, würde ich sagen. Es geht um die Skalierung dieses gesamten Methode, Technik von Bund geht gut. Ne? Mit Liga, kontinuierlicher Wettbewerb, Spielbetrieb des Straßenfußballs, mit Kleinfeldmannschaften, die man selber organisiert. Es geht immer darum, dass dabei die Kids, die Teilnehmenden, selbst die große Rolle spielen. Ihr seid die Macher als Ligarat, als Schiedsrichter, als Organisatoren eures Teams, was halt auch immer kommt, als Bundkicker-Redakteure. Wir haben ja eine eigene Redaktion. Und dann eben auf der kleinörtlichen oder kleinsträumlichsten Verortung, ne? Jugendzentren, Flüchtlingsheime, Schulen, Stadtteilbezüge, Bolzplätze, das ist immer die Basis, auf der dann halt eben auch wöchentlich dann eben was veranstaltet wird. Und diese Kombination, diese Wirkungskette, diese Logik, die zu transportieren an andere Städte, mit dem ganzen Aufwand, der Leidenschaft, was du alles dazu brauchst, das ist eigentlich das, was unsere Herausforderung im Moment ist, wo wir sagen, jo, aha, wenn ihr das in Berlin auch wollt, wenn ihr das in Düsseldorf wollt, in Hamburg, in Ludwigshafen am Rhein, in Oberschwaben, in Niederbayern, wo es überall in der Zwischenzeit Bund geht gut gibt, dann supporten wir das, dann versuchen wir das dann eben auch dorthin zu tragen.
Du hast jetzt hier eine Schiene am Bein, wird es jetzt hoffentlich nicht lange dauern, dass du wieder fit bist?
Ja, das hoffe ich schon. Also innerhalb von 6 Wochen hoffe ich, werde ich dann fit.
Und was ist es denn? Hoffentlich kein Kreuzbandriss?
Doch,
Kreuzbandriss, ja. Habe ich auch hinter mir, aber ich stehe wieder und ich kann gut laufen. Also insofern, alles Gute für deine Gesundheit. Und Rudi, alles Gute euch weiterhin und viel Erfolg.
Ja, danke. Ne? Viel Spaß beim Stadtteil.
Okay, danke. Ciao. Sie hören Lora München auf der 92.4 und wir sind hier beim Stadtteilspaziergang durch das Westend in der Sendung Bewegtes Lernen zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksausschusses Westend, Florian Kraus von Bündnis 90 Die Grüne. So, jetzt sind wir in der Ganghofer Straße und zwar an der IG Feuerwache, wo also auch Bund kickt gut die Zentrale hat und ein einsamer Fußballer ist unterwegs. Bolzplatz. Es gibt ja mehrere Bolzplätze im Westend.
Also mir fallen spontan mindestens 2 ein. Der hier, vor dem wir stehen, und der am Georg-Freundorfer Platz. Beim dritten bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls kann, glaube ich, bei der Katzmeierwiesen noch die Anlage der Schule teilweise mitbenutzt werden. Und das ist zwar jetzt kein Bolzplatz im engeren Sinne, aber jedenfalls eine Möglichkeit, sich auszutoben.
Genau, und dann gibt es beim Internationalen Jugendzentrum in der Westendstraße gibt's auch nur einen Bolzplatz. So, inzwischen sind wir am Freundorfer Platz angelangt. U-Bahn-Haltestelle, hier die Theresie, KPMG. Also hier ist einiges gewachsen die letzten 10 bis 15 Jahre. KPMG, das ist so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine richtig große. Und hier sieht man dann auch dann vor allen Dingen am Donnerstag, wenn Markt ist, wie sich dann irgendwie die Bewohner des Viertels mischen mit den Pinguinen, die dann in den schwarzen Anzügen hier dann auch die Thüringer Wurst genießen. Wir haben hier auf der einen Seite jetzt südlich eine offene Fläche mit Bänken und Rasen.
Wir hatten da vor circa 1 bis 2 Jahren mal einen Besuch im Bezirksausschuss, wo jemand hier einen Kiosk betreiben wollte, was wir begrüßt haben, weil ja von Seiten der Bürgerinnen und Bürger immer auch die Forderung nach Toiletten hier vorgebracht worden ist, was man schön hätte kombinieren können. Leider hat sich das von Seiten der Stadt zerschlagen. Man hat gesagt, das befindet sich im Sperrengeschoss, ein Kiosk, und der sei hier heroben nicht erforderlich. Das finde ich schade, weil der Platz dadurch sicher noch mehr belebt worden wäre und noch einer schöneren Gemeinschaftsnutzung zugeführt worden wäre.
Es geht ja hier bei unserer Sendung Bewegtes Lernen nicht nur um Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Und da haben wir jetzt hier eine Sommerstockbahn, also sowas wie Eishockeyschießen, aber jetzt eben im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst auf Teer oder auf Beton. Aber scheint wohl nicht richtig angenommen zu werden.
Also ich habe es hier noch nie erlebt, dass irgendjemand Sommerstock geschossen, oder das heißt eigentlich Eisstockschießen, also soll ich einfach mal Sommerstockschießen gemacht hat. Ich glaube, dass es besser gewesen wäre, wenn man hier so Boule-Plätze oder Boccia-Plätze gemacht hätte, weil da hätten wahrscheinlich sich noch mehr da beschäftigen können. So liegt es ein bisschen brach in der Ecke.
Ich denke da an den Hofgarten, wo also jetzt wirklich dann so die Bowl-Spieler dann unterwegs sind, was ja wirklich dann auch so eine coole Sportart ist für, ich sag mal, alle Generationen. Aber da bräuchte man einen anderen Belag.
Genau. Deshalb ist das hier leider ja brachliegend, weil so eine Sommerstockbahn wegen des Asphalt- oder Teerbelags nur für Sommerstockschießen möglich ist. Hin und wieder spielen zwar Kinder drauf, aber schöner wäre es, wenn man halt da mehr Nutzungsarten verbinden kann.
Und jetzt sind wir hier an dem nächsten Bolzplatz, der gut eingezäunt ist. Liegt jetzt schon eigentlich mitten im Wohngebiet, aber doch ein bisschen entfernt von den nächsten Häusern. Gab es da irgendwie mal Lärmprobleme?
Am Georg-Vondorfer Platz gab es ja mal massive Lärmprobleme, vor allem von Skatern. Die sind ja inzwischen auch leider verbannt worden. Da hat sich ja der Bezirksausschuss stark dafür eingesetzt, dass die hier bleiben können, weil auch die eine Stätte haben sollen, wo sie halt ihre Skater-Tricks und Artistiken aufführen können sollen.
Jetzt sind wir hier bei einem großen Klettergerüst.
Ja, es ist ein großes Klettergerüst. Der ganze Platz hat ja kurz nach der Erbauung auch einen Preis bekommen als einer der schönsten Spielplätze Deutschlands. Und gerade hier der Kletterteil, der jedenfalls in unserer Kindergarteneinrichtung Affenspielplatz heißt, wohl wegen der ganzen Stämme, ist hier für die Kinder und Jugendlichen natürlich der Hit im Viertel.
Und es ist wirklich dann auch schön zu sehen, wenn dann irgendwelche coolen Mädels und Jungs dann auch wirklich auf, ich sag mal, 7-8 Meter Höhe dann auch nochmal auf die Stämme und auf Podeste hochklettern, wo es einem wirklich dann schon fast schwindelig wird. Also es ist dann auch ein Zeichen, dass es so schlecht mit der Fitness von Kindern und Jugendlichen gar nicht bestellt sein kann.
Ja, wenn das wahrscheinlich der Architekt sehen wird, wird sie den Magen umdrehen, weil das wahrscheinlich nicht ganz den Sicherheitsvorkehrungen entspricht. Aber ich glaube, man muss da auch manchmal halt die beide Augen zudrücken und darauf vertrauen, dass die Kids das machen, was sie können. Und wenn sie dann ein bisschen ins Schlingern geraten, werden sie durch den Sand, der unten ist, auch wieder gut gedämpft. Und mir ist es jedenfalls nicht bekannt, dass es hier zu größeren Unfällen gekommen ist.
So, und jetzt sind wir angelangt am Golierpark. Ja, Spielplatz, nicht so aufwendig wie am Freundorfer Platz. Aber durch die Presse ist ja gegangen, dass da hier noch andere Dinge geplant sind. Herr Krause.
Genau, wir haben vom Bezirksausschuss eine Forderung vom Kinder- und Jugendrat aufgenommen, die im Stadtviertel einen Wasserspielplatz gerne hätten. Und da hat die Verwaltung jetzt den Spielplatz am Golierplatz vorgeschlagen, weil da bei einigen Steinen schon ein Wasseranschluss liegen soll, den man wieder reaktivieren könnte und da dann auch so eine kleine Form des Wasserspielplatzes machen kann. Wird sicher nicht so groß werden wie im Westpark, das wäre utopisch hier sich vorzustellen, aber auf jeden Fall wäre die Möglichkeit, wieder mit Wasser zu spielen, wie es ja am Freundorfer Platz ein bisschen geht, am Bahndeckel und teilweise an anderen Spielplätzen auch.
Okay, muss man sich so vorstellen, dass es einfach dann so eine kleine Sprinkleranlage da ist, die dann irgendwie so eine Betonfläche bespritzt oder wie ist das?
Es gibt da noch keine genauere Planung, weil wir uns vom Bezirksausschuss jetzt erstmals für den Golierplatz als Ort für so eine Wasserspielplatzaktivität ausgesprochen haben. Da wird jetzt der Gartenbau sich überlegen, wie man das am besten umsetzen kann und dann in den nächsten Monaten wahrscheinlich irgendwann mal Pläne vorlegen.
Es gibt ja im Westend keine Sportvereine, aber gibt es dann irgendwelche Initiativen, die da nochmal unterwegs sind, also auch wo Erwachsene eine Rolle spielen?
Ja, mir wird da Westend United einfallen. Da treffen sich ganz regelmäßig Väter mit ihren Kindern und spielen ein bisschen Fußball. Jetzt unabhängig von einem Ligastress oder einem Vereinsstress, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude, damit man auch an der vernünftigen Stelle mal mit den Kids Fußball spielen kann.
So, dann sind wir am Ende von unserem Spaziergang und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Kraus.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
Wir kommen noch einmal zurück in den Bavaria-Park. Verabredet sind wir dort mit Therese, die in einigen sozialen Medien Yogastunden anbietet.
Es geht jetzt gleich los mit Yoga. Die Therese macht also jetzt hier die Anleitung. Und wie bist du denn zum Yoga gekommen, Therese?
Wie? Das ist schon vor Jahren her. Also ich glaube, fast vor 10 Jahren bin ich zum Yoga gekommen. Und damals war ich irgendwie sehr beschäftigt mit meinem Kopf und wollte irgendwie was, ja, irgendwie eine Art sich so bewegen, wo man nicht so viel im Kopf so die ganze Zeit nachdenkt, aber ganz einfach macht mit dem Körper und dadurch zur Meditation kommt. Und genau das hat mir dazu geleitet, dass ich dann auch beim Yoga geblieben bin, weil ich arbeite eigentlich als Tänzerin und da ist man die ganze Zeit erfordert, okay, du musst das und das machen mit deinem Körper und das und das. Und ich wollte einfach eine Art haben, wo ich das nicht machen muss. Also, genau.
So come to a seated position with your legs crossed. Exactly. Gonna close our eyes and we're gonna find our hands on top of our knees. And bring your thumb and your index finger together, slightly touching. Become aware of the sounds around you. So try to locate the sound that is furthest away from you. So we're going to inhale, we're going to reach our arms up towards the sky and take your right elbow and try to pull towards your side, nice and tall.
Und, wie war es für dich?
Es war anstrengend, wirklich anstrengend, ja. Und ich habe wirklich jetzt auch euch alle bewundert, also vor allen Dingen das Balancegefühl. Ich habe gedacht, ich habe ein relativ gutes Balancegefühl. Ja. Aber so wie ihr gestanden seid, auf einem Bein, einen anderen Fuß an den Oberschenkel ran und so stabil, toll. Ihr macht das schon lange, oder? Du zum Beispiel?
Ich mache es jetzt seit 3 Jahren, aber ich glaube, das ist eine Mischung aus Fitnessstudio, Pilates, das ist einfach Übung.
Ah. Also ganz toll fand ich ja, als du ganz überraschend jetzt meinen Kopf genommen hast und dann irgendwie nach hinten gezogen. Und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, das ist jetzt viel entspannter wie vorher. Mhm. Hat mich irgendwie erinnert an meine Osteopathin, die sowas Ähnliches macht. Ja. Hast du da eine Ausbildung?
Nee, aber ich glaube, seit vielen Jahren mit Tanz, also da arbeitet ja man immer mit Leuten zusammen und mit dem Körper. Und dann lernt man auch solche Sachen, wie man gesund mit seinem Körper umgehen soll. Weil im Tanz ist halt sehr, sehr erfordernd für den Körper und vielleicht immer nicht gesund, wie man damit umgeht. Und da finde ich dann Yoga und sowas, macht was Gutes mit dem Körper. Man muss nicht immer in irgendwie eine Position sich reinzwingen, darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach gut zu fühlen mit sich selbst und seinem Körper.
Was mir ein bisschen abgegangen ist, so als Oldie in der Gruppe, das wären natürlich dann auch so die Nachbarn, Nachbarinnen aus dem Westend, die jetzt nicht irgendwo so 20 plus sind, sondern ein bisschen älter.
Genau. Man kann dann auch so eine Gruppe gestalten, die auch für ein bisschen ältere Leute gedacht. Also ich habe jetzt in Schweden, ich komme aus Schweden, mit meinen Eltern gemacht und die sind 60 plus und die haben dann Rückenschmerzen, Arthrose und alles sowas. Und dann muss man das ganz anders damit umgehen. Also das ist schon klar. Aber ich glaube, in viele Asanas kann man es auch modifizieren, dass es für jeder auch passt.
Wir wechseln nun den Schauplatz und radeln über die Donnersberger Brücke rüber nach Neuhausen. Wir sind dort auf den Spuren des Buches 111 Orte in München, die man gesehen haben muss. Unser Stadtteilführer ist Jamun, der uns in der Nymphenburger Straße direkt am Kiosk hinter der Trambahnhaltestelle Neuhausen schon erwartet.
Ich bin hier verabredet mit dem Jamun und wir machen hier so eine kleine Stadtführung. Wie kommen denn die Gruppen bei dir zusammen?
Also ich setze das als Event in nebenan.de rein, wo sich dann von den Nachbarn jeder anmelden kann, der Interesse hat. Da hat sich eine Gruppe gebildet. Also ich habe da auch eine Gruppe reingestellt. Da hat sich eine Gruppe gebildet von, ich glaube, da sind jetzt 80 Leute dabei. Und die kriegen halt dann auch immer die Information. Und dann gibt es noch so eine Freizeitgruppe, wo ich es dann auch noch bekannt gebe.
Und jetzt sind wir heute in Neuhausen unterwegs und sind also jetzt gerade von der Nymphenburger Straße abgebogen in die Lachner Straße und jetzt stehen wir vor der...
Die heißt die Herz-Jesu-Kirche.
So, da hat man Riesenglück. Also es war wirklich nicht vom Band, sondern ein Organist, gibt es ja nicht mehr so viele in Bayern, habe ich irgendwo gelesen, hat die Orgel gespielt und eins muss man den Katholen schon lassen. Also sowas recht Gewaltiges, das können sie gut inszenieren.
Das stimmt auf jeden Fall. Die Akustik da drin ist wirklich wunderbar. Der mächtige Hubertusbrunnen steht am oberen Ende des Nymphenburger Kanals, da, wo die hochherrschaftliche nördliche und südliche Auffahrtsstraße zum Schloss beginnt. an so prominenter Stelle, dass man nie auf die Idee kommen würde, es gehöre hier nicht vom ersten Tag an hin. Allemal, weil man von hier aus einen der besten Blicke aufs Nymphenburger Schloss und die riesige Fontäne hat. Aber das Brunnenhaus ist heute eigentlich von der Stadt aus gesehen die Ouvertüre des gesamten Nymphenburger Ensembles darstellt, steht hier erst seit 1954. Und an dieser Stelle endet der über 5 Kilometer lange, als Abzweig der Würm in Pasing gestartete Nymphenburger Kanal, der im Schlosspark die Seen, Kaskaden und Springbrunnen über ein Pumpwerk mit Wasser versorgt. Im Zentrum der Anlage thront auf einem ins Wasser eingelassenen Sockel ein prächtiger Hirsch. Der heilige Hubertus selbst steht auf dem Dach des Brunnens. Adolf von Hildebrand hat mit dem monumentalen Wilsbacher Brunnen am Lennbachplatz eine zweite herausragende Brunnenanlage Münchens gebaut.
Am Lennbachplatz, ja genau.
Genau, der riesige Brunnen da.
Genau, der große, ja. So, in der Zwischenzeit sind wir weitergegangen und sind am Westfriedhof angelangt und sind auf der Suche nach der Gruft von dem Malerfürsten, dem sogenannten Malerfürsten Franz von Lenbach. Haben wir uns schon mal durchgefragt und haben jetzt die Hoffnung, dass wir das jetzt finden. Grüß Gott, wissen Sie zufällig, wo die Gruft ist von Franz von Lenbach?
Ja, aber leider ist renoviert. Aber wie gesagt, wir kennen die Geschichte von unserem Maler.
Ja, oh, genau. Ja.
Das war schon schön, aber
das ist da, schauen Sie mal hier.
Gleich da vorne.
Gleich da vorne, das war der.
Okay. Schaut, dass das nicht reinschaut.
Da kommen wir jetzt gar nicht reinschauen.
Ja, nein,
das wird immer, wird von der Stadt her, wird immer was reingemacht.
Ja.
Das ist immer schön. Aber wie gesagt, momentan wird renoviert.
Ah, ja. Dann vielen Dank, danke. Für Gott. So, jetzt stehen wir davor, aber es ist wirklich alles zugenagelt. Aber wir können ja mal nachlesen, was da drin steht.
Man sieht schon an der Wucht des Grabes, wer in seinem Genre die wirkliche und unumstrittene Nummer 1 in München war. Franz von Lenbach, 1836 bis 1904. Ein Mausoleum auf dem Friedhof, direkt an der Mauer links, hat nur er bei ihm begraben. In dem von der Stadt München bereitgestellten Ehrengrab wurde auch seine zweite Ehefrau Lolo von Lenbach, 1861 bis 1941, deren Vater, der Musiker Freiherr Robert von Hornstein, 1833 bis 1897, gleich im Grab neben dem Mausoleum ruht.
So, unsere letzte Station ist jetzt die Borstei, eine Siedlung, die in den 20er Jahren gebaut wurde. Und wir sind also jetzt gerade hier am Brunnen. Und ich sage jetzt einfach mal vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, nun, es war wirklich ganz toll. Und wann machst du deine nächste Führung?
Das steht noch nicht fest, aber ich werde den Termin dann wieder rausgeben. Ich schätze mal im nächsten Monat dann wieder.
Das findet man dann beispielsweise unter
nebenan.de. Wer da drin ist, der sieht immer seine nächste und übernächste Nachbarschaft. Das sind so die Nachbarn der Umgebung. Und das ist, ich finde das ganz sinnvoll. Da kommt man mit denen, die in der Nähe sind, in Kontakt, kann sich gegenseitig unterstützen, aushelfen. Gibt es Sachen zum Verkaufen oder Kaufen. Und
toll. Nochmal vielen Dank für die Führung. Es war wirklich sehr interessant. Mhm.
Gern geschehen. Gerne wieder.
Schon der deutsche Schriftsteller Julius Waldemar Grosse wusste: In der Einfachheit und Stille der Natur findet der Mensch die Lebenskraft. Dass etwas mehr Kraft fürs Leben, ein Moment der Ruhe und Erholung von unschätzbarem Wert ist, weiß auch Hanna Lieb. Sie ist dem Trubel ihres Mama-Alltags kurz entflohen und hat das 3-stündige Seminar Innehalten in der Natur im Ökologischen Bildungszentrum München besucht. Was sie dort erlebt hat, hören Sie selbst.
Seit 11 Monaten bin ich Mama. Schön ist das. Es bereitet mir große Freude, jeden Tag. 24/7 auf Empfang zu sein, ist aber auch ganz schön anstrengend. In mir wächst der Wunsch nach einem Moment der Erholung, nach etwas Zeit für mich. Und so stöbere ich das Programm der Volkshochschule München durch. Kreatives Gestalten, Yoga oder Pilates, die Auswahl ist riesig. So richtig zieht es mich aber nicht zu einem Kurs mit mehreren verbindlichen Terminen, denn mit Halbtagsstelle und Baby ist die Woche auch ohne VHS-Kurs schon ganz schön durchgetaktet. Plötzlich taucht der Kurs Innehalten in der Natur vor mir auf. Ein Sonntagsseminar im Ökologischen Bildungszentrum, das Wahrnehmungsübungen, Bewegung und Meditation verspricht. Ich bin begeistert. Natur, Ruhe und Bewegung und keine mehrwöchige Verpflichtung. Sofort melde ich mich an. Der Tag meines Sonntagsseminars beginnt schon vielversprechend. Mann und Baby haben scheinbar einen Langschläfertag und so genieße ich einen ruhigen Guten-Morgen-Kaffee auf dem Balkon. Dann geht es mit dem Rad ins ÜBZ. Das Gelände ist traumhaft. Wiesen, Gärten, Kinderspielplatz, eine kleine Schlucht für Abenteuer und allerhand zu entdecken, erwartet die Besucher in der Engelschalkinger Straße 166. Wer noch nicht dort war, einen Besuch kann ich wärmstens empfehlen. Das Gelände ist frei zugänglich. Der Kurs beginnt mit einer kurzen Vorstellungsrunde der kleinen Teilnehmergruppe im Seminarraum. Danach geht es, ausgestattet mit einem Sitzkissen, ins Außengelände. Im schweigenden Gänsemarsch durchqueren wir das Gelände, sollen unsere Wahrnehmung auf den Untergrund legen. Das Wetter ist sonnig und ich schlüpfe aus den Schuhen. Barfuß müsste der Gang doch noch intensiver sein. Und tatsächlich, beim Durchqueren einer tiefen, sandigen Stelle fühle ich mich sofort wie am Strand. Ein Urlaubsgefühl durchfährt mich. Während ich der Urlaubsstimmung noch nachhänge, überrascht mich das vom Tau noch feuchte Gras. Ich fühle mich so glücklich um die Füße, denke ich in schönster Astrid Lindgren-Manier und stelle schon nach wenigen Kurzminuten fest, Erholung und Ruhe können sich schon in kürzester Zeit in mir breit machen, wenn intensive Sinneserlebnisse mich aus dem Alltagstrubel lotsen. Auf der Wiese angekommen, führt uns die Seminarleitung durch eine einfache Qigong-Atemübung. Dank mehrfacher Wiederholung gelingt sie schnell flüssig und hilft mir und den anderen Teilnehmenden anzukommen auf der Wiese und im Kurs. Die Kombination aus fließender Bewegung und Atem erweist sich dabei als äußerst hilfreich bei der Fokussierung und langsam verschwinden die Gedanken an die Wäsche, die zu Hause noch angestellt werden muss und die Mails, die auf Beantwortung im Postfach warten. Wir gehen weiter, sowohl im klassischen als auch im übertragenen Sinne. Wie läuft es sich mit Freude? Wie mit Wut? Wieder muss die Wiese herhalten, über die wir summend beschwingt hüpfen und wütend stampfen. Erstaunlich, wie sich die Wahrnehmung verändert. Während im freudvollen Gang die Sinneskanäle weit geöffnet sind, Licht, Luft und allerhand Eindrücke frei einströmen können, verschließt sich die Außenwahrnehmung bei Wut zu einem kleinen Schlitz. Zum Abschluss sollen wir achtsam gehen. Wie macht man das? Wir schlendern, halten inne, schauen uns um. Achtsam sind wir viel langsamer als in Freude. Wir nehmen wahr und auf, aber nicht ungefiltert, sondern ausgewählt, fokussiert. Ich würde mich als recht fröhlichen Menschen beschreiben, der oft und gerne freudig durchs Leben zieht und das freie Strömen von Eindrücken sehr genießt. Mehr Ruhe und Kontakt zu mir selbst finde ich aber im achtsamen Gehen. Vielleicht sollte ich dann und wann der Achtsamkeit Platz einräumen und mich ein bisschen von der Freude erholen. Bevor wir uns dem Hörsinn widmen, stimmt uns unsere Seminarleitung mit folgender Geschichte vom Indianer und der Grille ein.
Ein Indianer, der in einem Reservat weit von der nächsten Stadt entfernt wohnte, besuchte das erste Mal seinen weißen Bruder in der Großstadt. Er war sehr verwirrt vom vielen Lärm, von der Hektik und vom Gestank in den Straßenschluchten. Als sie nun durch die Einkaufsstraße mit den großen Schaufenstern spazierten, blieb der Indianer plötzlich stehen und horchte auf. »Was hast du?« fragte ihn sein Freund. »Ich höre irgendwo eine Grille zirpen«, antwortete der Indianer. »Das ist unmöglich«, lachte der Weiße. »Erstens gibt es hier in der Stadt keine Grillen und zweitens würde ihr Geräusch in diesem Lärm doch untergehen.« Der Indianer ließ sich jedoch nicht beirren und folgte dem Zirpen. Sie kamen zu einem älteren Haus, dessen Wand ganz mit Efeu überwachsen war. Der Indianer teilte die Blätter und tatsächlich, da saß eine große Grille. »Ihr Indianer habt eben einfach ein viel besseres Gehör«, sagte der Weiße im Weitergehen. »Unsinn«, erwiderte sein Freund vom Land. »Ich werde dir das Gegenteil beweisen.« Er nahm eine kleine Münze aus seiner Tasche und warf sie auf den Boden. Ein leises Pling ließ sich vernehmen. Selbst einige Passanten, die mehr als 10 Meter weit entfernt standen, drehten sich augenblicklich um und schauten in die Richtung, aus der sie das Geräusch gehört hatten. »Siehst du, mein Freund, es liegt nicht am Gehör. Was wir wahrnehmen können oder nicht, liegt ausschließlich an der Richtung unserer Aufmerksamkeit. Was du hörst, sagt mehr darüber aus, wie du denkst, als was dich umgibt.«
Nach einigen Momenten, in denen wir der Geschichte noch nachhängen, werden wir mit Blatt und Stift ausgestattet und sollen eine Geräuschelandkarte zeichnen. Ich suche mir einen Sitzplatz, ein Baumstumpf in der Schlucht scheint mir geeignet zu sein und höre drauf los. Flugzeuge, Schritte, Kinderlachen. Zuerst fällt mir der menschliche Lärm auf. Dann zwitschert ein Vogelpärchen. Ein keckes Eichhörnchen schnattert. Die lauten Töne werden untermalt vom stetigen Blätterrauschen im Wind. Nach jedem aufmerksamkeitserhaschenden Ton findet mein Gehör wieder zurück zu diesem Blätterrauschen und so wird das sanfte Wiegen der Bäume zu meinem Ruheton im, man glaubt es kaum, so geräuschevollen Schluchtenwald. Der Austausch mit den anderen offenbart wahre Gehörschatzkarten. Einige Geräusche finden sich auf vielen Karten, manche konnten nur einige hören, denn sie waren sehr abhängig von der Platzwahl. Dank des Dokumentierauftrags ist es uns gelungen, mit den Gedanken nicht abzuschweifen, sondern aktiv beim Hören zu bleiben. Wie angenehm, wenn das Gedankenkarussell kurz stehen bleibt. Nach den Ohren sind die Augen dran. Wir wechseln den Ort und begeben uns in den Wabengarten. Selbst ohne Arbeitsauftrag ist der Anblick eine Augenweide. Farbenfrohe Blumen und verschlungene Wege laden zum Schlendern ein. Das dürfen wir dann auch. Zu zweit machen wir Bilder. Eine Person ist die Kamera, die andere der Fotograf. Blind führt mich mein Fotograf zu einem Objekt und löst mich dann aus. Durch eine Lupe kann ich eine lilafarbene Blüte in voller Pracht sehen. Mein zweites Bild ist die Weitwinkelaufnahme eines Gartenstücks. Die Eindrücke nicht selbst zu wählen, sondern etwas gezielt gezeigt zu bekommen, ist ebenso ungewohnt, wie von einer fremden Person blind durch den unebenen Garten geführt zu werden. Nach einer kurzen Pause sammeln wir uns wieder unter unseren 2 Bäumen, einer Schwarzkiefer und einer Hainbuche. Unsere Seminarleitung erzählt uns einiges über beide Bäume. Den Großteil konnte ich mir leider nicht merken. Da sieht man mal wieder, wie schwer das mit der Wissensvermittlung ist. Eins aber ist mir hängen geblieben, dass sich die Hainbuche von der Buche, die meist eine Rotbuche ist, anhand der doppelt gezackten Blattränder und der eher länglichen Blattform erkennen kann. Das freut mich sehr, denn mit neuem Baumwissen habe ich heute überhaupt nicht gerechnet. Nach dem Input darf jeder von uns eine Meditationskarte ziehen. Es gibt Meditationen im Sitzen und welche zum Gehen. Ich habe eine Sitzmeditation gezogen und erneut zieht es mich in die Schlucht. Diesmal aber an den Rand, direkt unter einen der rauschenden Bäume. Auf meiner Meditationskarte befindet sich neben einem Zitat eine Anleitung. Sie ist etwas sperrig und ich muss sie 2-mal lesen. Am Ende schnappe ich mir das Wort Schöpfung und lasse mich treiben. Augen zu. Ich höre und erinnere mich an die Geräuschelandkarten. Augen auf. Da ist sie, die Schöpfung. Ich sehe und versuche in mich hineinzuspüren, was es mit der Schöpfung und mit mir so auf sich hat. Gar nicht so leicht. Immer wieder machen sich Gedanken in mir breit. Nach einer Weile habe ich den Impuls aufzustehen und umherzuwandern und gebe ihm nach. Im Gehen kann ich meist gut nachdenken, wie ich merke, fällt es mir aber auch leichter, im Gehen ziellos der Schöpfung hinterher zu streifen. Nach einer Viertelstunde signalisiert die Klangschale das Ende der Meditation. Die kurzen 15 Minuten haben mir sehr gefallen, auch wenn ich das Gefühl habe, meditieren noch üben zu müssen. Der Kontrast zwischen Mama-Alltag und fokussierter Besinnung kommt aber auch wirklich einem Spagat gleich. Wir kommen zusammen und tauschen uns aus. Erst über die Meditation, dann über die Frage, was Natur für uns ist. Meine spontane Antwort: Natur ist, wo es grün ist und meine Tochter alleine gute Beschäftigung findet. Was ist Natur für Sie? Bäume, wilde Bäche oder die Berge? Tiere, Pflanzen, Stadtpark? Eine spannende Frage. Denken Sie ruhig mal einen Moment darüber nach. Wie das Seminar schließe ich auch meinen Bericht mit einem Gedicht von John Muir. Ich ging nur für einen kurzen Spaziergang hinaus und beschloss schließlich, bis zum Sonnenuntergang zu bleiben. Denn ich stellte fest, dass das nach draußen gehen eigentlich ein nach innen gehen war.
Wenn auch Sie nach neuen Erfahrungen, etwas Erholung oder weiteren Anregungen suchen, stöbern Sie im Programm der VHS München. Einige Kurstipps haben wir für Sie in unseren Veranstaltungshinweisen zusammengestellt.
Bioerlebnistage. Sie wollen Bio aus Bayern hautnah erleben? Dann ist bei den Bioerlebnistagen bestimmt etwas für Sie dabei. Vom 1. September bis 7. Oktober werden ökologischer Landbau und köstliche Bioprodukte auf über 270 Veranstaltungen in ganz Bayern zum Erlebnis. Wer also Lust auf eine kulinarische Entdeckungsreise hat, mal auf dem Feld mit anpacken oder einfach mit seinen Kindern gemeinsame Erlebnisse genießen möchte, auf bioerlebnistage.de findet jeder eine passende Veranstaltung in der eigenen Umgebung. Freude am Lernen, ein Leben lang. Am 11. September um 19.30 Uhr liefert Professor Gerald Hüther neurobiologische Argumente für eine Neuorientierung von Erziehung und Bildung im 21. Jahrhundert. Ein kleiner Vorab-Einblick für Sie. Freudvoll lernen kann nur jemand, der sich selbst als Gestalter seines eigenen Lernprozesses erlebt, der also nicht zum Objekt der Erwartungen und Absichten, der Belehrungen und Bewertungen, der Vorgaben und Maßnahmen von anderen Personen gemacht wird. Gerald Hüther ist einer der bekanntesten Neurobiologen und versteht sich als Brückenbauer zwischen neurobiologischer Forschung und praktischer Lebensgestaltung. Veranstaltungsort des Vortrags ist das Schloss. Tickets gibt es unter anderem bei München Ticket. Einblicke in die nächtliche Flora und Fauna Münchens. Nachtwanderungen, Exkursionen und Führungen. Die Nacht der Umwelt am 14. September schickt Besucher auf eine Reise in die Geheimnisse der Natur mitten in München. Ungewöhnliche Entdeckungstouren an Orte, die der Öffentlichkeit meist nicht zugänglich sind, machen die Nacht zu einem Abenteuer. Highlights aus dem Programm sind Zeltdachtouren auf dem Olympiastadion bei Sonnenuntergang, eine Bibelsafari an der Isar, eine Führung im Untergrund durch das Rückhaltebecken im Hirschgarten und eine Führung mit leicht morbidem Touch durch das Münchner Krematorium. Insgesamt warten über 80 Führungen bei fast 60 Events auf die Besucher. Eine Übersicht über das Programm gibt es auf münchen.de. Kostenloses Ausprobieren von Sportarten. Sei dabei und entdecke deinen Sport. Unter diesem Motto steigt am 16.09. das Outdoor-Sportfestival im Olympiapark. Sie können kostenlos rund 60 Sportarten von klassisch bis trendy ausprobieren. Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist der 400 Meter lange Flying Fox, der Wagemutige vom Olympiaberg bis zur Schwimmhalle katapultiert. Von dort oben geht es mit Mountain Carts ins Tal. Der Aufstieg lohnt sich auch sonst, denn auf der Wiese gibt es einiges zum Ausprobieren. Hindernislauf, Frisbee, Crossminton, Kampfsportarten und einen Hochseilgarten. Auf dem Olympiasee gibt es die Möglichkeit zum Stand-Up-Paddling und zum Rudern. Flugbegeisterte heben auf einer mobilen Skisprungschanze ab. Auch eine Eiskletterwand und ein Boulder-Team warten auf Testerinnen und Tester am 16. September im Olympiapark. Qigong zum Kennenlernen. Qigong bedeutet Arbeit an der Lebensenergie durch beständiges Üben und dient als Teil der traditionellen chinesischen Medizin der Gesunderhaltung und Prävention. Sanft fließende Bewegungen mit ruhiger Atmung, achtsamen Entspannungs- und Vorstellungsbildern harmonisieren und kräftigen das Energie- und Nervensystem und führen so zu innerer Ruhe und Gelassenheit. finden Sie am Sonntag, den 16. September von 13 bis 17 Uhr am Harras heraus, ob Qigong für Sie die richtige Übungsmethode ist. Nicht das Erlernen einer komplexen Übungsreihe steht im Vordergrund, sondern Achtsamkeit und Wohlbefinden. Anmeldung und weitere Infos über die VHS München. Stressreduktion durch Achtsamkeit. Der amerikanische Verhaltensmediziner Professor John Kabat-Zinn hat das Mindfulness-Based Stress Reduction Konzept entwickelt. Mit diesem MBSR-Training wird die Fähigkeit geschult, sich selbst im gegenwärtigen Augenblick bewusst zu sein. Die innere Haltung ist dabei offen, vertrauend und geduldig mit sich selbst. Am Samstag, den 22. und Sonntag, den 23. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr, erhalten Sie in Sendling einen Einblick in die Methode und können verschiedene Meditationsübungen ausprobieren. Auch bei diesem Angebot erfolgen Anmeldungen und weitere Infos über die VHS München. 8x8 Minuten für die Wende – ein Slam zum Thema Energie. 8 Referenten und Referentinnen stellen am Donnerstag, den 25. Oktober von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr im Einstein 28 in jeweils 8 Minuten motivierende Konzepte und Handlungsfelder vor, wie jeder von uns die Energiewende aktiv unterstützen kann. Wie wird Energie erzeugt und effizient genutzt? Wie kann man sich selber und andere motivieren? Wie lässt sich eine Idee politisch oder unternehmerisch umsetzen? Sie diskutieren in Kleingruppen mit den Referenten und entscheiden anschließend, welchen Beitrag Sie besonders motivierend fanden auf dem Weg zu Ihrer ganz persönlichen Energiewende. Der Eintritt ist frei, Veranstalter ist die VHS München.
Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf LoRa München. Die Redaktion hatten Bernd Heckmeier und Hanna Lieb. Für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Sie hören uns dann wieder am Mittwoch, den 31. Oktober, wie immer um 17 Uhr. Das ist nach dem Fest 25 Jahre LoRa am 5. Oktober im Eine-Welt-Haus. Beide Termine sollten Sie unbedingt vormerken. Durch die Sendung führte Sie Helene Köck. Weiter im Programm geht es mit dem LoRa-Magazin. Bleiben Sie dran!